Es ist wohl der Traum eines jeden Bergsteigers, einmal den Mount Everest zu bezwingen. Dort im Himalaya, 8848 Meter hoch, der höchste Berg der Erde, einmal dort auf dem Gipfel stehen. Der Bergsteiger Christian Eiterer erreichte diesen Gipfel im Juni 2005. Und er schrieb Folgendes in sein Tagebuch. Heute soll der große Tag sein, der Countdown beginnt. Wir haben ausgemacht, dass wir uns pünktlich um 23 Uhr vor dem Zelt treffen und dann sofort starten. Jeder muss heute sein eigenes Tempo gehen und schauen, wie er bestmöglich hochkommt. Ich will mit Vollgas die ganze Nacht durchziehen und bereits früh am Morgen am Gipfel sein. Es läuft gewaltig. Die Windböen, die mir erst am Grat zu schaffen machen, werden immer sanfter. Und noch in der Dunkelheit können wir die schwierigen Stellen wie First und Second Step überwinden. Auch der Sherpa, der mich begleitet, nickt immer wieder und ist mit der Situation absolut zufrieden. Als wir über das große Gipfelschneefeld stapfen, geht am Horizont die Sonne auf und verschafft mir einen einzigartigen Tiefblick in die Täler Nepals. Jetzt weiß ich, dass uns den Gipfelsieg niemand mehr nehmen kann. Am letzten Grat zum Gipfel läuft es dann so von selbst dahin und ich bekomme schon ein so warmes Gefühl. Es ist 6.30 Uhr. Ich habe es geschafft. Wir sind die Ersten unserer Expedition. Ich stehe alleine mit meinem Sherpa am höchsten Punkt unserer Erdkugel. Wir geben uns die Hand, wir umarmen uns. Alle Berggipfel dieser Erde liegen jetzt unter mir und gewaltige Emotionen steigen in mir hoch. Liebe Gemeinde, einige Ausleger haben die Stelle, die Paulus heute im Römerbrief erreicht, nämlich das Ende von Römer 11, mit dem Moment verglichen, wo ein Bergsteiger nach langem Anstieg am Gipfelkreuz ankommt. Also genau diese Situation. Und jetzt blickt er auf das ganze Gebirge dieser monumentalen Wahrheit. Und in diesem Moment stimmt dann der Apostel einen kurzen, aber gewaltigen Lobpreis an. Und das sind die Verse unseres Predigttextes, die Sie vor sich haben. Dieser Lobpreis beginnt ab Vers 33. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns dieses Wort aufschließt und dass du uns alle dazu bringst, dass wir einstimmen in diesen letzten Satz. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lobpreis, Anbetung. Wie kommt das eigentlich zustande? Das ist unser Thema heute Morgen. Auf dem Gipfel. Oder was bewegt uns zur Anbetung? Da werden ja viele Angebote gemacht. Manche sagen, man muss nur die richtige Musik machen und die Leute in Stimmung bringen und das entsprechende emotionale Klima schaffen. Dann werden die Leute schon Gott anbeten. Dann werden sie die Arme heben. Dann werden sie emotional abgehen, wie man sagt. Aber sind sie dadurch wirklich Gott näher? Durch Emotionen, durch spektakuläre Erlebnisse, dadurch, dass sie seelisch angeturnt werden. Gottes Wort weist uns einen anderen Weg zum Lobpreis, zur Anbetung. Heute stehen wir wieder an einem Meilenstein unserer Predigtreihe. Wir schließen den zweiten großen Block des Römerbriefs ab. Der erste große Block geht ja von Kapitel 1 bis Kapitel 8. Man könnte den überschreiben mit dem Satz, wie werde und wie bleibe ich Christ? Und dann kommt das Israel, die sogenannte Israel-Passage, die Israel-Kapitel 9 bis 11. Römer 9 beginnt mit der Schlüsselfrage, ist Gottes Verheißung absolut zuverlässig? Trotz der Situation der Mehrheit seines Volkes Israel, dass die meisten ihm nicht glauben und sich von ihm abgewendet haben. ist Gottes Verheißung absolut verlässlich. Und Römer 11 endet dann nach einer ganz komplexen Beweisführung mit der Gewissheit, ja, es gibt eine Zukunft für Israel und Gottes Verheißungen sind absolut zuverlässig. Auf der Zielgerade der Geschichte wird Gott den Weg Israels und den Weg der Gemeinde auf eine besondere Weise miteinander verbinden. Und dann wird sich erfüllen, was Paulus an anderer Stelle in Philipper 2, Vers 10 bis 11 sagt, dann werden sich nämlich im Namen Jesu werden sich beugen die Knie all derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen werden bekennen, dass Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Und auch Römer 11, Vers 32, also der letzte Satz, bevor diese abschließende Doxologie, dieser abschließende Lobgesang beginnt, formuliert die Bilanz dieses alle, Juden und Heiden. Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Da lehrt Paulus keine Allversöhnung, sondern er sagt, Gott hat alle Juden wie Heiden auf ihren Unglauben behaftet und von ihrem Unglauben überführt, damit alle, die an ihn glauben, so ist das gemeint, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dieser Grundgedanke, der in Vers 32 in Kapitel 11 nochmal auf den Punkt gebracht wird, dieser Grundgedanke, der zieht sich durch den gesamten Römerbrief hindurch. Und deswegen ist das hier auch so wie eine Summe, die Vers 32 zieht. Juden und Heiden sollen gerettet werden. Das beginnt schon in Römer 1, in Römer Kapitel 1, Vers 16, in diesem Kernvers hatten wir das am Anfang gesehen. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann aber auch für den Griechen, denn es wird darin offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und dann begegnet uns das wieder, alle Juden und Heiden in Römer 3, Vers 9. Sie sind alle unter der Sünde. Wir haben vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie sind. Und dann in Kapitel 3, Vers 22. Sie werden aber alle durch den Glauben gerettet, wenn sie zu Christus, durch den Glauben an Christus kommt die Gerechtigkeit zu allen und auf alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes und werden alle ohne Verdienst gerecht durch den Glauben. Alle sind verloren, alle brauchen das Evangelium. Und genau diesen Ton nimmt Kapitel 11, Vers 32 dann wieder auf und sagt, Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Und dann, nachdem dieser ganze Argumentationsgang finden, auf ihrem Gottesdienstzettel auch nochmal einen Überblick über den gesamten Aufbau von Kapitel 1 bis Kapitel 11. Wie ein Finale, wie ein Schlussakkord kommt dann der Lobpreis, die Anbetung, die große Doxologie am Ende. Und damit wird auch klar, worüber und wofür Paulus den Herrn hier anbetet, nämlich für diesen Heilsplan, den er in Kapitel 1 bis 11 entfaltet hat. Für Gottes Heilsplan, mit dem er verlorene Menschen rettet, mit dem er sie zu seinen Kindern adoptiert, mit dem er sie durch seinen Heiligen Geist verändert, ihnen Gewissheit ihrer Errettung schenkt und sie dann zur ewigen Gemeinschaft mit Gott selbst in seinem Reich führt. Und dabei kommt auch die Schöpfung zum Ziel, Römer 8. Und Gottes Verheißung gegenüber seinem Volk Israel werden vollendet, Römer 9 bis 11. Und dann nochmal Vers 32, die Kernthese, alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Das ist wie eine große Klammer, 11, 32 am Ende und 1, 16 am Anfang. Und dann als krönender Abschluss unsere Verse 33 bis 36. Man kann sagen, alles, was Paulus bisher geschrieben hat, explodiert gewissermaßen in ein inniges Lobgebet, in diese Doxologie. Und Paulus verwendet dafür die Form eines Hymnus. Es ist wie ein Lied. Und viele Ausleger nehmen an, man kann das nicht beweisen, man kann es auch nicht widerlegen, dass Paulus dieses Lied wahrscheinlich selber geschrieben hat. Dass er es nicht irgendwoher übernommen hat, sondern dass das seine eigenen Worte sind, die ihm der Heilige Geist hier eingegeben hat. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus ist also wie ein Bergsteiger, der in vielen Tagen durch steile Massive hindurch schließlich den Gipfel erklommen hat. Und für uns bedeutete das, dass wir 59 Predigten lang versucht haben, ihm nachzusteigen in dieses Massiv der Bergpredigt beziehungsweise des Römerbriefes hier hinein. Ihm nachzusteigen durch diesen Römerbrief hindurch. Und jetzt genießt Paulus die großartige Aussicht, die Übersicht, die weite Sicht. Und im Rückblick gewissermaßen nach unten in diese Schlucht bestaunt er die Schönheit und Faszination dieses Massivs, das er gerade erst erstiegen hat. Jetzt hat er das ganze Panorama vor sich. Stellen Sie sich das vor, wie Gott ihm das offenbart hat. Oh, welche Tiefe, die Schlucht, ne, welche Tiefe des Reichtums. Faszinierende Schlucht, faszinierendes Gebirge. Und daran sehen wir zunächst mal eines, echtes Forschen in der Bibel und echtes Ergründen mündet am Ende in Staunen. In Staunen und in Lobpreis. Nichts anderes. Paulus ist nicht so ein verstaubter Schreibtischtäter, der ein paar grammatikalische Konstruktionen bearbeitet, sondern er ist ein leidenschaftlicher Wahrheitssucher und Verkündiger und Gottesverehrer. Und endlich darf Paulus, der theologische Alpinist, vom Gipfel aus die Aussicht genießen. Es ist sicher nicht zufällig, dass ausgerechnet ein Schweizer Ausleger aus Neuchâtel diese Sätze geschrieben hat, Frédéric Goudet, bekannter Schweizer Ausleger. Er sagt, wie ein Bergsteiger, der den Gipfel eines Alpenaufstiegs erreicht hat, wendet der Apostel sich um und hält inne. Die Tiefen liegen zu seinen Füßen, aber Wellen von Licht erleuchten sie. Und um ihn herum entfaltet sich ein immenser Horizont, der seinen Blick gefangen nimmt. So schildert Frédéric Goudet die Situation unseres Textes. Wir können das, denke ich, gut nachvollziehen. Und Paulus kann jetzt gar nicht anders, als diesen Hymnus über Gottes genialen Heilsplan anzustimmen. Das ist das große Ziel, zu dem der ganze Römerbrief, diese ganze komplexe Argumentation hinführt. Mögen wir mit hineingenommen werden. Paulus will uns ermutigen, in diesen Hymnus einzustimmen, von Herzen. Und so lasst uns jetzt die einzelnen Verse dieses Lobliedes genauer ansehen. Die erste Strophe ist die erste Zeile gewissermaßen. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis. Erste Strophe, Gottes Heilsplan ist genial. Wenn Sie mitschreiben, erstens, Gottes Heilsplan ist genial. Man hat bei diesem ersten Satz zwei verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Man kann das übersetzen, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis. Dann geht es um Weisheit und Erkenntnis. Man kann aber auch übersetzen, welche Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis. Dann geht es um Reichtum, Weisheit und Erkenntnis. Und das Letztere, also es ist grammatikalisch beides möglich. Also, dass es um Weisheit und Erkenntnis geht, aber auch, dass es um Reichtum, Weisheit und Erkenntnis geht. Das Letztere halte ich für wahrscheinlicher, weil der Begriff reich im Römerbrief ganz eng verbunden ist mit dem Hauptthema des Römerbriefes, nämlich mit Gnade. Reich ist die Gnade, mit der Gott uns rettet. Und deswegen ist es wahrscheinlich, dass Paulus das hier auch nochmal als einen eigenen Akzent betont. Die Tiefe der Gnade, die Tiefe des Reichtums. Reich. Der Herr, Römer 10, Vers 12, ist reich für alle, die ihn anrufen, weil er uns reich beschenkt mit seiner Vergebung. Oder Römer 11, Vers 12, Israels zwischenzeitlicher Fall führte wozu? Zum Reichtum der Heiden. Da steht auch dieses Wort, dass wir reich würden durch das Geschenk der Vergebung Gottes. Reich dadurch, dass er uns als seine Kinder annimmt. Reich, dass er uns zu Erben des Himmelreiches macht, durch Gnade. Und der gleiche Gedanke in Römer 5, wo Paulus mehrfach sagt, dass wir durch Christus die Gnade im Überfluss bekommen, also reichlich. Reich an Gnade. Also der Reichtum bezieht sich auf Gottes unermessliches Gnadengeschenk. Und so hat es Paulus wahrscheinlich auch in unserem Vers hier gemeint. Was für eine Tiefe von Gottes Gnade, von Gottes Reichtum und von Gottes Weisheit und von Gottes Erkenntnis. Und der Begriff Tiefe steht hier gewissermaßen für diese Gipfelperspektive, wie unendlich weit, wie unermesslich und unvorstellbar groß und überwältigend ist der Reichtum von Gottes Gnade, ist die Weisheit Gottes, ist die Erkenntnis Gottes. Also Reichtum, Gnade hatten wir schon gesagt, Gott löst das schicksalhafte Problem der ganzen Geschichte unseres ganzen Lebens. Und dann, welche Tiefe der Weisheit, mit der Gott dabei vorgegangen ist. Was meint Weisheit? Weisheit meint die Fähigkeit, eine konkrete Situation zu bewältigen. Und hier steht im Fokus Gottes Weisheit, die Situation einer verlorenen Welt zu retten. Und man kann sagen, motiviert von seiner Gnade hat nun Gott mit unvorstellbarer Weisheit seinen Rettungsplan erfolgreich durchgeführt und zum Ziel gebracht. Welch eine Tiefe der Weisheit! Man überlege sich das, wie kann angesichts dieses umfassenden Sündenfalls, der alles zerstört hatte, Römer 1, 18 bis 23, der Mensch dennoch gerettet werden? Wie können aus Gottes Feinden Gottes Kinder werden? Wie ist das möglich? Gott überführt uns durch das Gesetz. Gott sendet seinen eigenen Sohn. Dieser eigene Sohn nimmt unsere menschliche Natur an und bleibt aber ohne Sünde. Er stirbt am Kreuz. Er steht auf. Keine Weisheit der Welt wäre auf diesen genialen Plan gekommen. Welche Tiefe der Weisheit. Und Paulus wird das dann später in 1. Korinther 2, der Brief ist ja früher geschrieben worden, 1. Korinther, da beschreibt Paulus das auch, wie die Weisheit der Welt niemals auf diese Idee gekommen wäre, auf die Weisheit, mit der Gott das große Problem der Menschheit und unseres Lebens gelöst hat. Und dann hat Jesus seine Gemeinde gegründet. Und in dieser Gemeinde sammelt er die Gläubigen. Und durch seine Gemeinde ruft er die Menschen aller kommenden Generationen in sein Reich hinein. Welche Weisheit! Welch genialer Plan! Und an uns, an der Gemeinde, an diesem Leib Christi, sagt Paulus dann in Epheser 3, Vers 10, soll jetzt den guten Engeln, also den Fürstentümern und Gewalten in der unsichtbaren Welt, damit sind hier die guten Engel gemeint, die mannigfaltige Weisheit, kommt das Wort wieder, Gottes bekannt gemacht werden. Dass Jesus seine Gemeinde geschaffen hat, dient auch dazu, diese Tiefe der Weisheit Gottes den Engeln, der Engelwelt zu demonstrieren. Ihr Lieben, dazu sind wir da. BEG Hannover, damit die Engelwelt die Weisheit Gottes erkennt. Das ist unsere Aufgabe. Welch eine Tiefe des Reichtums, also der Gnade, welch eine Tiefe der Weisheit Gottes und schließlich welch eine Tiefe der Erkenntnis Gottes. Das ist hier Genitiv Subjektivus, also die Erkenntnis, die Gott selbst hat, ist hier gemeint. Nicht unsere Erkenntnis Gottes, sondern Gottes eigene Erkenntnis. Welch eine Tiefe seiner eigenen Erkenntnis. Gott ist allwissend, heißt das. Er hat den vollkommenen Überblick über seinen Heilsplan. Er hat schon im Alten Testament die Grundlinien vorgezeichnet, den Weg des Messias. An jede Einzelheit hat Gott gedacht. Nichts hat Gott übersehen dabei. Welch eine Tiefe seine Erkenntnis. Auch den mächtigsten Gegenspieler, den Feind der Gläubigen, den Satan, hat Gott von vornherein in seinen Plan gewissermaßen eingepreist. Er hat das alles gewusst. Und er weiß auch genau, wie er ihn unschädlich machen wird und wie er ihn ausschalten wird und wie er seine Kinder vor ihm schützen wird. Welch eine Tiefe der Erkenntnis. Gott hat nichts vergessen, nichts übersehen, nichts unberücksichtigen lassen. Und ihr Lieben, darin liegt unsere letzte Sicherheit, in der Tiefe der Erkenntnis Gottes. Er übersieht alles, alles. Und das gilt ja doch dann sogar bis hinein in die Bewältigung unseres Alltags. Kein Haar fällt von unserem Haupt, ohne dass der Herr es wüsste, welch eine Tiefe seiner Erkenntnis. Er sieht das alles. Es entgeht ihm nichts, was immer du in der letzten Woche erlebt hast, wovor immer du in der nächsten Woche Sorge hast. Es entgeht ihm nichts. Welche Tiefe der Erkenntnis Gottes. Und erst recht gilt das für seinen Heilsplan. Als Gott seinen Heilsplan auf den Weg brachte, hat er alles im Blick. Und er hat auch einen Weg gefunden, wie er sein Volk Israel retten wird, Römer 9 bis 11. Und wie er zugleich seine Gemeinde des neuen Bundes baut und darin Juden und Heiden zusammenbringt. Das ist die erste Strophe dieses Hymnus. Gottes Heilsplan ist genial. Und dann die zweite Strophe. Gottes Heilsplan ist unergründlich. Unergründlich für den Menschen. Das ist die zweite Zeile von Vers 33, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Wie unergründlich seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Gottes Gerichte, das meint nicht nur Gottes Rechtsprechung und Gottes Urteile, sondern Gottes Gerichte hier, da steht Krimata im Griechischen, das meint umfassend alle Entscheidungen Gottes. Alle Ratschlüsse Gottes, alle Weichenstellungen Gottes, alle Pläne Gottes. Das ist hier mit seinen Gerichten gemeint, nicht nur die Urteile und Rechtsprechung. Und dann die Wege Gottes, das sind die Methoden, mit denen Gott seine Entscheidung umsetzt und verwirklicht. Seine Ratschlüsse und seine Methoden. Und die sind beide unergründlich. Und wissen Sie, woran uns diese Formulierung erinnert in 33b? Das erinnert uns an Jesaja 55, wo Gott das schon mal in ganz ähnlicher Weise gesagt hat. Denn meine Gedanken, Jesaja 55, Vers 8, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Die Urteile und die Wege. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So unendlich viel höher. Gottes Heilsplan ist unergründlich. Und wie oft haben wir das doch gedacht in unseren 59 Predigten, als wir diese 11 Kapitel studiert haben. Wie oft haben wir gedacht, das ist so groß. Wie oft haben wir feststellen müssen, das ist so tief. Das können wir nur ansatzweise verstehen, dass Gott Schuld und Leid zugelassen hat. Sollen wir das verstehen? Unergründlich sind seine Gerichte und seine Wege, dass Gottes eigener Sohn sterben muss, um dann wieder aufzuerstehen. Unergründlich sind seine Gerichte und seine Wege. Das Geheimnis der Erwählung, die tragische Geschichte Israels. Wie unergründlich, aber auch unergründlich schön, dass alle Schuld wie weggewischt ist durch seine Vergebung. Dass Gott uns persönlich zu seinen Kindern macht. Wie unergründlich sind seine Wege. Dass wir Abba sagen dürfen, Papa, dass wir persönlich geprägt werden, jeder einzelne seiner Kinder, durch seinen Heiligen Geist. Dass wir die Gewissheit des Heils bekommen, wenn wir uns an Jesus klammern. Wie unergründlich sind seine Gerichte und seine Wege. Und Gott macht eben deutlich, das ist ein wesentliches Merkmal seiner Gerichte und Wege, unergründlich. Und er verwendet dafür, Paulus verwendet dafür zwei auffällige Begriffe, den Begriff unergründlich und den Begriff unausforschlich. Und es lohnt sich, da nochmal genauer hinzugucken. Unergründlich, das ist kein Aufruf zum Irrationalismus. Gottes Wege sind unergründlich, das heißt nicht, naja, du verstehst sowieso nur Bahnhof, das sind sowieso nur böhmische Dörfer, also lohnt es sich gar nicht weiter drüber nachzudenken. Nein, das ist nicht so damit gemeint, sondern damit ist gemeint, wir bekommen das nicht bis ins Letzte in den Griff. So wie Psalm 139, Vers 6 sagt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Unergründlich, wir bekommen das nicht bis ins Letzte in den Griff. Und trotzdem sollen wir versuchen, es so weit wie möglich zu verstehen. Es steht ja nicht nur Psalm 139 da, sondern Psalm 1 auch, wohl dem, der das Wort Gottes beständig studiert. Und es steht ja auch Psalm 19 da, wo es heißt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und dann ab Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele und es macht den Unverständigen weise. Wir sollen ja das Wort Gottes studieren und wir sollen erforschen und uns ist verheißen, dass wir vieles erkennen werden, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Erkenntnis der Wahrheit. 2. Timotheus 3, Vers 16. Aber unergründlich, das heißt, wir werden es nie bis ins Letzte ausloten können, hier auf dieser Erde. Auch wenn wir schon vieles verstehen dürfen, unergründlich, was Gott alles erlaubt, das Leid, den Teufel. Unergründlich, wie Gott den Erlösungsweg anlegt. Wenn wir die Erlösung geplant hätten, hätten wir sie garantiert mit guten Werken verbunden. Wir hätten garantiert den Weg gewählt, den der Islam wählt, den die Religion wählt, dass es eben doch ohne gute Werke nicht geht zu unserem Heil. Das wäre unser Weg gewesen. Wir wären nie auf sola gratia, allein Gottes Gnade, wären wir nie gekommen. Unergründlich, diese geheimnisvolle Verbindung von Erwählung und Bekehrung. Unergründlich, dass Jesus seine Mission nicht mit Philosophen beginnt, sondern mit Fischern. Nicht mit Pharisäern, sondern mit Tischlern. Unergründlich. Und dann das andere, Gottes Wege und Gottes Urteile sind unausforschlich, das heißt unaufspürbar. Unaufspürbar, was heißt das? Das ist ein tolles Wort, das steht schon in Epheser 3, Vers 8, da redet Paulus vom unausforschlichen Reichtum des Christus. Das können wir nie mit unseren menschlichen Mitteln erschließen. Das können wir nicht spekulativ, induktiv erarbeiten. Wissen Sie, dieser Begriff kommt eigentlich aus dem Jagdmetier, aus dem Jagdleben. Der Jäger muss der Spur des Wildes folgen, dann bekommt er das Wild auch zu fassen. Das meint eigentlich ausforschlich. Die Spur des Wildes ist ausforschlich. Der muss bestimmte Regeln beachten, hinterher schleichen gewissermaßen, dann findet er das Wild, dann kombiniert er aufgrund der Spurensituation und dann kriegt er es vor die Flinte. Und Paulus sagt, aber Gottes Wege sind unausforschlich. Mit den heidnischen Chaldäern züchtigt Gott sein eigenes Volk Israel. Und Habakuk versteht die Welt nicht mehr. Unausforschlich. Durch den Perserkönig Kyros, den Gott zu seinem Boten erklärt, holt er Israel aus Babylonien zurück. Unausforschlich. Und sein eigener Sohn Jesus, der kommt nicht in einen Palast, sondern in eine Höhle, in einen Stall. Und er wird der Adoptivsohn nicht in einer Priesterfamilie, sondern in einer Tischlerfamilie oder einer Zimmermannsfamilie, muss man sagen. Und er besiegt den Satan ausgerechnet durch diesen schmachvollen Tod am Kreuz. Unausforschlich. Du kannst das nicht auf natürlichem Wege mit deinem natürlichen Verstand erschließen. Es ist zu hoch. Es ist zu groß. Wir würden sagen, du kriegst es nicht gegriffen. Du kriegst es nicht gegriffen. Und hier gilt für jeden Menschen und hier gilt auch für den erfahrensten Akademiker und den ausgewiesensten Studierenden theologischer Schriften, was der Hottentottenhäuptling seinerzeit bekannte, als der Missionar Robert Moffat ihn mit der Bibel bekannt machte in Südafrika im 19. Jahrhundert. Da sagte der Hottentottenhäuptling, ich würde so gerne Unterricht haben. Und Moffat brachte ihm, der jetzt die holländische Sprache kannte, nun das Lesen bei mit der holländischen Bibel. Und der Häuptling Afrikaner, der Hottentottenhäuptling, liest das. Und es bewegt ihn irgendwo. Aber dann sagt er zu dem Missionar Moffat, weißt du, mein Kopf ist so klein und diese Geschichten sind so groß. Sieh mal, da sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Bitte bete für mich, dass auch ich diesen Weg erkenne und ihm folge. Mein Kopf ist so klein und diese Geschichten sind so groß. Unser Kopf ist so klein und diese Wahrheit des Römerbriefs ist so groß. Unerforschlich. Und doch, zu dem Zeitpunkt hatte Gott schon am Herzen dieses Hottentottenhäuptlings gewirkt, dass er verstand, nicht die Bibel ist das Problem, sondern ich. Das hat er gut verstanden. Und normalerweise ist es nämlich genau umgekehrt. Normalerweise halten wir immer die Bibel für das Problem. Und wir halten sie nicht nur für das Problem, sondern wir sind eigentlich als natürliche Menschen sind wir dagegen, sagt Paulus. Römer 8, Vers 7. Das fleischliche Denken, also das Denken des natürlichen Menschen, ist Feindschaft gegen Gott. So ist unser Denken ausgerichtet. Wir sind ja nicht neutral. Wir sind ja nicht nur so ein bisschen beschränkt, sondern wir sind gegen Gott ausgerichtet. Und das hat seine Gründe. In 2. Korinther 4, Vers 4 sagt Paulus, dass der Gott der Welt, also der Satan, uns blind gemacht hat. Er hat ja unser Denken auch noch verschlossen und dicht gemacht. Und wissen Sie, darum ist der Dialog mit ungläubigen Menschen niemals ein Weg, um eine geistliche Wahrheit zu finden. Das wird ja all überall von den Liberalen behauptet, sagen, ja, im Dialog der Religionen und wenn wir aufeinander hören und miteinander reden, dann erst finden wir die Wahrheit wirklich vollständig heraus. Das kann nicht sein, denn die Wahrheit ist unausforschlich. Die wirklich wahre Wahrheit. Richtig wäre, im Dialog verstehen wir besser, wie der Nichtchrist denkt. Das ja. Aber wir werden niemals ein Quäntchen mehr von Gottes Wahrheit durch den Dialog mit Nichtgläubigen herausbekommen. Gott breitet seine Wahrheit in dieser Welt nicht durch Dialog aus, sondern durch Verkündigung. Das dürfen wir niemals vergessen. Und das beste Beispiel dafür ist Paulus auf dem Areopag dort in Athen. Der Areopag, das humanistische Dialogforum jener Tage. Und alle wollen diskutieren und alle wollen in den großen Dialog eintreten. Und Paulus sagt, ich verkündige euch den wahren Gott, den ihr vergeblich sucht. Ihr wollt Dialog, ich bringe euch Verkündigung. Ich sage euch den richtigen Heilsweg. Ich verkündige euch den einzig wahren Gott. Und woher wusste er das? Weil Gott sich ihm offenbart hatte. Darum wusste er das. Darum kannte er diesen Gott. Gottes Heilsplan ist sonst unergründlich für den Menschen. Und ohne Gottes offenbarte Information, da stünden wir wie der Ochs vor dem Berg und hätten keine Chance. Irgendwie spekulativ eine Antwort zu finden. Und Paulus redet darüber nicht in einer Problemskizze, sondern in einem Hymnus. Für Paulus ist das kein Grund zur Beschwerde, sondern zum Dank. Halleluja, sagt er, unergründlich für die Menschen sind Gottes Wege und Gottes Gerichte. Und Martin Lloyd-Jones hat in einer Predigt über diesen Vers gesagt zu seinen Zuhörern, ich bitte euch nicht nur das zu akzeptieren, was der Apostel sagt, sondern meine Frage an euch geht viel tiefer. Jubelst du darüber, was er hier sagt? Es geht nicht um die Frage, ob du das akzeptierst, sondern ob du darüber jubilierst, sagt Martin Lloyd-Jones. Kann dich das wirklich mitreißen in Lobpreis Gottes? Weil dadurch nämlich allein deine Rettung und dein Heil und deine Sicherheit garantiert werden, dass Gott den Weg gefunden hat. Und dass es ein göttlicher Weg ist. Denn es ist Gottes Weg und nicht unser. Und darum sollten wir darüber jubeln. Also das ist die zweite Strophe. Gottes Heilsplan ist erstens genial, zweitens unergründlich für den Menschen. Und dann stößt Paulus uns auf eine dritte Strophe, Und auf ein drittes Merkmal dieses Heilsplanes. Gottes Heilsweg ist nicht nur genial und unergründlich für den Menschen, sondern Gottes Heilsweg ist unabhängig von Menschen. Unabhängig. Er ist nicht nur unergründlich, sondern unabhängig. Das heißt, Menschen können ihn von sich aus nicht entdecken und Menschen können ihrerseits auch nicht zu ihm beitragen. Und das macht Paulus mit diesen rhetorischen Fragen deutlich. Vers 34, wer hat den Sinn des Herrn erkannt, wer ist sein Ratgeber gewesen? Und Vers 35, oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Das ist also das dritte, die dritte Strophe. Gottes Heilsplan ist unabhängig von Menschen. Ja, wer kann Gottes Denken völlig durchschauen und verstehen? Wer kann so weit mit Gott mitdenken, dass er Gott einen Rat geben könnte? Überlegen Sie doch mal. Schon die Formulierung macht deutlich, wie lächerlich dieser Anspruch wäre. Gottes Heilsweg ist völlig unabhängig von Menschen. Und genau darum ist er sicher und gewiss. Das ist gewissermaßen die Voraussetzung dafür, dass der Weg sicher und gewiss ist, dass er unabhängig von Menschen ist. Und Paulus kleidet seine Frage in ein Zitat von Jesaja 40, Vers 13. Also hinter Vers 34 können Sie Jesaja 40, Vers 13 in Klammern schreiben. Da sagt nämlich Jesaja, wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Und Jesaja sagt das in einer Situation, als Gottes Volk an Gottes Rettungsplan zur Befreiung aus Babylon zweifelt. In dieser Situation sagt Jesaja das. Ja, die zweifeln und sagen, oh, wird es denn klappen mit Gottes Plan? Und sie glauben das nicht so recht. Und dann steht hier in Vers 27, warum sprichst du denn, Jakob? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Es funktioniert nicht. Es geht nicht auf. Tja. Und dann sagt Jesaja, Leute, wer hat denn den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Seid ihr Gottes strategische Berater? Leute, eure Sorge ist die Folge eurer Anmaßung. Eure Sorge ist die Folge eurer Anmaßung. Deine Sorge ist die Folge deiner Anmaßung. Wenn du dich doch auf Gottes Macht verlassen könntest, sagt Jesaja Vers 15, Jesaja 40, Vers 15, siehe, die Völker sind doch nur wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen. Und Gott steht so mächtig darüber. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Weißt du, Gottes Heilsplan ist so genial, dass jegliche menschliche Ergänzung ihn nur stören würde. Und dass kein Mensch jemals drauf kommen könnte. Denn wir sind doch nicht nur ignorant als Menschen im Hinblick auf Gott, sondern wir sind auch ignorant im Hinblick auf uns selbst. Der Mensch ist doch auch ignorant im Hinblick auf sich selbst. Der Mensch ist doch ideologisch erblindet. Das muss man sich mal vorstellen. Wir halten uns unheimlich viel zu gut auf diese Ideologie der Evolution, obwohl diese Ideologie uns selbst auf Tierstufe erniedrigt. Ist doch irre. Wir bestehen drauf, dass wir nicht aus der Hand Gottes kommen. Und hier gilt wirklich mal der Satz, er macht sich zum Affen. Ja, das gilt hier mal wirklich. Und das halten wir für wissenschaftlichen Fortschritt und intellektuelle Redlichkeit. Es ist doch irre. Der Mensch ist ignorant, auch im Hinblick auf sich selbst. Er rechnet nicht mit dem Einfluss des Teufels, er verkennt die Realität des letzten Gerichts, er weiß nicht, was ihn in der Ewigkeit erwartet. Neulich beim Autofahren habe ich im Radio so einen Schlager gehört. Der hat immer so gequetscht im Refrain, aber in etwa lautete der Text dann doch so, doch im Himmel geht es weiter. Ne? Da war jemand gestorben und er singt ganz automatisch, doch im Himmel geht es weiter. Und da kommen die Herzen dann wieder zusammen, als ob das ganz selbstverständlich wäre. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie den Schlager, ich kenne ihn nicht. Ignorant sind wir. Und Matthias Claudius, der Dichter, hat diese Kurzsichtigkeit markant festgehalten. Im 18. Jahrhundert. Und Sie müssen wissen, das 18. Jahrhundert war besoffen vom rationalistischen Glauben an die unendlichen Möglichkeiten des menschlichen Verstandes. Und diesem humanistisch besoffenen 18. Jahrhundert singt Matthias Claudius entgegen. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost verlachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter weg vom Ziel. Und genau das sagt Jesaja 40, Vers 13 auch. Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wir schaffen es nicht. Und dann die nächste rhetorische Frage. müssen wir wieder mit einem Nein beantworten. 35. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, also Gott etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Wir können uns von Gott aus doch nicht so darstellen, als ob wir nicht seine Schuldner wären. Wir können Gott nichts geben, was für unser Heil nützlich wäre. Es ist alles völlig unabhängig von uns Menschen. Wir können Gott keine guten Ratschläge geben, wie er den Heilsplan noch etwas verfeinern könnte. Deswegen sollten wir auch tunlichst unterlassen, am Evangelium irgendwo rumzuschrauben und es etwas annehmbarer und menschlich greifbarer zu machen, als wäre unser Evangelium etwas passender als Gottes Evangelium. Etwas einfacher, etwas schlichter, etwas menschenfreundlicher, so ein Unsinn. Wir können dem Herrn nichts dazugeben. Wir können ihm keine guten Ratschläge für seinen Heilsweg geben und erst recht können wir keine guten Werke dazugeben, mit denen wir uns irgendwie freikaufen könnten. Wir können es einfach nicht. Und interessanterweise zitiert Paulus hier Hiob 41, Vers 3. Hiob 41, Vers 3. Und nur mal in Klammern. Normalerweise zitiert Paulus oft nach der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, nach der Septuaginta. Aber an dieser Stelle, bei Hiob 41, Vers 3, ist die Übersetzung der Septuaginta nicht ganz richtig. Und Paulus weiß das und deswegen übersetzt er hier einfach direkt aus dem hebräischen Urtext. Also so genau ist Paulus auch mit der Septuaginta umgegangen. Nur mal in Klammern der Hinweis. Und da schreibt Hiob Vers 41, Vers 3, dass Gott sagt, wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir, sagt Gott. Und der Hiob, dem Gott hier antwortet, der hat auch die Weisheit von Gottes Vorgehen und die Gerechtigkeit von Gottes Vorgehen genauso in Frage gestellt, wie das wir modernen Sünder heute tun. Er hat es dann später eingesehen. Und Paulus zitiert Gottes Worte an Hiob, wer hat mir zuvor etwas gegeben, das ich ihm vergelten sollte? Hiob, hast du einen Rechtsanspruch mir gegenüber? Nein. Gott schuldet uns gar nichts, gar nichts. Aber wir schulden ihm umso mehr. Und damit sind wir wieder beim Schlüsselthema des Römerbriefs, Gnade. Römer 3, 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Alle! Und dann Römer 10, Vers 12, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist, Gnade für alle, die ihn anrufen. Ist alles unabhängig von uns, alles ganz von Gott, alles 100, 150%ig nur von Gott. Und ihr Lieben, selbst wo wir Gott etwas geben, da geben wir nur zurück. Selbst wenn wir Gott etwas opfern von unserer Zeit, von unserem Geld, von unseren Talenten, wir geben doch nur zurück, was Gott ohnehin gehört und zusteht. Beim Tempelbau, da haben sie gesammelt, schon unter David, wie wir für unsere Immobilie, haben sie gesammelt für den Tempelbau. Und was hat David gesagt zu Gott? 1. Chronik 29, Vers 14, von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir gegeben. Also was wir geben, geben wir aus deiner Hand. Es ist alles von Gott. Er ist in keiner Sekunde unser Schuldner. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm vergolten werde? Und auch der Glaube, durch den wir uns an Jesus klammern und durch den wir an der Rettung teilhaben, weil wir uns an Jesus hängen und sagen, Herr, du musst mich retten. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast für meine Schuld bezahlt. Du bist mein Retter und mein Erlöser und mein Herr, mein Leben gehört dir. Ich klammere mich an dich. Auch dieser Glaube, durch den ich mich an Jesus hänge und er zieht mich dann durch. Das ist geschenkt. Der Glaube ist geschenkt. Und ihr Lieben, damit haben wir ein ganz klares Ergebnis. Gottes Heilsweg ist unabhängig von Menschen. Und die Freude und Erleichterung darüber mündet bei Paulus eben in diesen Lobpreis. Gottes Heilsweg ist genial. Gottes Heilsweg ist unergründlich für den Menschen. Und Gottes Heilsweg, Vers 34 und 35, ist unabhängig von Menschen. Und einer, der das so wunderbar in seinen Liedern immer wieder ausgedrückt hat, ist William Cowper. William Cowper, der immer wieder gesagt hat, Gott macht sein eigenes Ding. Und auch Cowper gehörte zu denen, die durch den Römerbrief den entscheidenden Anstoß zur Bekehrung bekamen. Durch Römer 3, Vers 25, diesen Schlüsselvers, wo gesagt wird, dass Jesus unser Sühnopfer wurde. Das hat entscheidend zur Bekehrung von William Cowper beigetragen. Und dann hat er sich bekehrt mit 33 Jahren, 1764. Und einer, der ihm dann sehr geholfen hat, seelsorgerlich, war John Newton, der frühere Sklavenhalter und dann spätere Pastor. Ja, William Cowper hat ein zum Teil ein schwieriges Leben. Er hat seine Mutter sehr, sehr früh verloren, schon als kleiner Junge. Und auch später, nachdem er bekehrt war, hat er lange Zeiten der Schwermut gehabt. Er war manchmal auch selbstmordgefährdet sogar. Und John Newton hat sich rührend um ihn gekümmert. Aber William Cowper war getrost und er hat immer wieder dazu zurückgefunden, wenn ich auch vieles nicht einordnen kann, in Gottes souveränem Heilsplan bin ich doch gerettet. Und William Cowper hat diese Souveränität und Erhabenheit von Gottes Heilsweg dann in einer bewegenden Hymne ausgedrückt. Die gibt es leider, soweit ich weiß, noch nicht in einer guten deutschen Fassung. Vielleicht nimmt sich ja mal ein Dichter dieser Hymne an. Deswegen will ich versuchen, das kurz aus dem Englischen zu erläutern. Also da sagt William Cowper, Gott macht sein eigenes Ding. Gott ist völlig souverän und unabhängig in seinen Wegen. Da schreibt er, God moves in a mysterious way his wonders to perform. Also Gott hat geheimnisvolle Wege, auf denen er seine Wunder tut. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. Also er hinterlässt seine Fußspuren im Meer und er gleitet auf den Flügeln des Sturmes gewissermaßen. Und dann sagt er, tief in den unergründlichen Schatzkammern, da könnte man auch übersetzen, in den unergründlichen Minen, den Goldminen, tief in den unergründlichen Schatzkammern seiner unfehlbaren Kunst bewahrt Gott seine herrlichen Pläne und bringt seinen souveränen Willen zum Ziel. Das ist genau die Botschaft dieser Verse. Gott ist souverän, tief in den unergründlichen Schatzkammern seiner unfehlbaren Kunst, deep in unfathomable minds of never failing skill. He treasures up his bright designs and works his sovereign will. Gott hat seine genialen Pläne und er bringt seinen souveränen Willen zum Ziel. Und dann sagt er in der letzten Strophe, dass der blinde Unglaube immer im Irrtum bleiben wird. Und dass der Unglaube Gottes Handeln umsonst ergründen und verstehen will. Er verwendet hier den Begriff scannen. Der Unglaube scannt Gottes Handeln umsonst, er kapiert es nicht. Aber Gott legt sich selber aus, Gott offenbart sich selber und er macht alles klar. Blind unbelief is sure to err, wird immer irren. And scan his work in vain, umsonst. God is his own interpreter and he will make it plain. Gott geht seinen eigenen Weg, Gott macht sein eigenes Ding, Gott ist sein eigener Ausleger und er macht alles klar mit seiner Offenbarung. Das hat William Cowper wunderbar verstanden und dieses Lied ist wie eine Zusammenfassung unseres Textes. Gottes Heilsweg ist genial, ne? Unergründliche Schatzkammern seiner unfehlbaren Kunst. Gottes Heilsweg ist unergründlich für den Menschen. Er wird es immer vergeblich zu scannen versuchen, der natürliche Mensch, weil Gottes Weisheit einfach zu tief ist. Und Gottes Heilsweg ist unabhängig vom Menschen. Gott macht sein eigenes Ding und er ist sein eigener Interpret und er kommt zum Ziel. Und schließlich kommt auch Paulus mit seiner Hymne dann zum letzten Vers zum Ziel. Und das wollen wir uns zum Schluss noch anschauen. Nachdem Paulus alle irrigen Ansprüche abgewiesen hat, alle Ansprüche der Hiobs und des widerstreitenden Volkes, da fasst er am Ende nochmal zusammen in der letzten Zeile, worin nun die ganze Kraft von Gottes Heilsplan mündet. Und er beginnt diesen Vers mit einem kräftigen Denn. Warum? Warum muss alles unabhängig vom Menschen sein? Warum macht Gott sein eigenes Ding? Warum muss Gott seinen eigenen Weg gehen? Antwort, denn. Warum? Denn. Was ist der Grund? Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Liebe Gemeinde, das ist bewegend. Und das soll uns tief ins Herz gesenkt werden durch diesen Vers. Das Ziel der Heilsgeschichte besteht darin, dass Gott geehrt wird. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte. Dass sein Lob gesungen wird. Das Ziel des ganzen Römerbriefes sind unsere vier Verse heute Morgen. Das ist das Ziel. Und das ist auch gerechtfertigt, dass Gott geehrt wird, weil alles an ihm hängt. Und das macht Paulus hier mit diesen drei Präpositionen deutlich. Von ihm sind alle Dinge, durch ihn sind alle Dinge und für ihn sind alle Dinge. Und das wollen wir uns zum Schluss noch mal vergegenwärtigen. Von ihm, das heißt, Gott ist die Quelle aller Dinge. Woher kommen denn alle Dinge? Von ihm natürlich. Er ist der Schöpfer. Von ihm. Im Psalm 50, Vers 50 sagt Gott, mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Mir gehört es. Wem denn sonst? Von ihm. Psalm 50, Vers 15. Und dann durch ihn, das heißt, Gott ist der Erhalter aller Dinge. Du, ohne Gott könnte nichts existieren. Ohne Gott würden die Atome unseres Körpers auseinanderfliegen. Es würde nichts zusammenbleiben. Ohne ihn, durch ihn ist alles. Wie können alle Dinge überhaupt bestehen? Durch ihn. Und das lesen wir zum Beispiel schon im Psalm 104. Gott muss es alles erhalten. Psalm 104, Vers 28, wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, also die Tiere. Und wenn du deine Hand auftust, werden sie mit Guten gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, aber so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Und du erneuerst die Gestalt der Erde. Es hängt an Gott. Durch ihn sind alle Dinge. Und durch ihn besteht der ganze komplexe Organismus dieser Schöpfung. Sie haben alle sicherlich gehört von der Europäischen Organisation für Kernforschung, dem berühmten CERN in Genf, CERN. Rund 10.000 Wissenschaftler sind dort beschäftigt. Weltweit verbunden mit 20.000 weiteren Kollegen, um die riesigen Datenmengen zu analysieren und zu interpretieren. Und das Prunkstück dieses CERN ist dieser Teilchenbeschleuniger. In diesem 27 Kilometer langen Ring des Large Hadron Colliders werden mittels Magneten in einem Heliumvakuum Teilchen auf knappe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um aufeinander zu prallen. Sie haben das sicherlich mal gelesen. Und dann wird mit feinsten Scannern untersucht, in welche Bestandteile die Atome zerfallen. Und seit Max Plancks Entdeckung der Quanten und jetzt auch bei der Erforschung der sogenannten Higgs-Bosonen stoßen Wissenschaftler auf kleinste Strukturen, die aufs Feinste aufeinander abgestimmt sind. Und man sagt immer wieder, wäre die Masse der Quarks oder die Gravitation der Higgs-Bosonen nur um ein Milliardstel kleiner oder größer, könnte Leben nicht stattfinden. Es ist unvorstellbar. Und die Elementarphysiker sagen natürlich, es muss einen Grund dafür geben. Aber welchen? Der steht hier. In Vers 36. Durch ihn sind alle Dinge. Und schließlich für ihn. Gott ist das Ziel, Gott ist der Sinn aller Dinge. Es soll alles seiner Ehre dienen. Worauf zielen alle Dinge? Wozu sind sie da? Wozu bist du da? Wozu ist unsere Gemeinde da? Für ihn. Er ist das Ziel, er ist der Sinn. Und so dürfen wir schon jetzt zum Beispiel an seiner Schöpfung, auch wenn es den Sündenfall gegeben hat, aber trotzdem auch an seiner Schöpfung in vorläufiger Form etwas von seiner Größe und Herrlichkeit erkennen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Es kommt alles von ihm, es ist alles durch ihn, es ist alles für ihn. Aber es kommt noch viel besser. Die Bibel sagt, alle Gebrochenheit wird einmal der Vollendung weichen. Und selbst diese ganze zerrissene und geschundene Schöpfung wird in dieses Vollendungswerk Gottes mit hineingenommen. Können Sie nochmal Römer 8 ab Vers 18 lesen. Und in 1. Korinther 15, Vers 28 sagt Paulus, es wird alles ihm unterworfen sein, damit Gott alles in allem sei. Es wird alles ihm unterworfen sein. Es ist alles für ihn. Er ist das Ziel. Damit wird keine Allversöhnung gelehrt. Die Bibel sagt sehr deutlich, es wird auf ewig Himmel und Hölle geben. Aber das Ziel, zu dem Gott ruft und zu dem er uns zieht, ist, dass wir seiner Ehre dienen. Und er kommt zum Ziel. Und wissen Sie, die Gemeinde, die der Herr schon jetzt unter seinem Wort zusammenruft, und auch unsere BEG Hannover, die der Herr schon jetzt unter seinem Wort zusammengerufen hat, verschreibt sich dieser Zielbestimmung, die Paulus Kollege Petrus in 1. Petrus 2, Vers 9 so formuliert hat. Da sagt Petrus, und hören wir genau hin, was unsere Aufgabe ist. Ihr aber, also ihr BEG, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums Gottes. Wozu nämlich? Damit ihr die Herrlichkeit dessen verkündet, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Damit ihr die Herrlichkeit dessen verkündet, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Darum sitzen wir hier. Darum bauen wir Gemeinde. Nicht, damit wir etwas mehr religiöse Begleitung für unseren Alltag haben. Ja, der Herr wirkt durch seine Gemeinde, dass wir unterstützt werden in unserem Alltag, dass wir ermutigt werden, dass wir Hilfe bekommen. Aber das ist noch lange nicht das große Ziel. Das große Ziel ist das, was Petrus hier beschreibt und was Paulus hier beschreibt, damit ihr die Herrlichkeit dessen verkündet. Dafür sind wir da. Und darin wollen wir einander unterstützen. Und ihr Lieben, wenn wir unser Gemeindeleben und unsere ganze Gemeindeexistenz als ein Lied schreiben würden, dann wäre der Refrain von jeder Strophe, Immer wieder der letzte Satz, den Paulus hier in Vers 36 schreibt: Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Das ist der Refrain jeder Gemeindestrophe, die wir singen. Und die entscheidende Frage am Ende an jeden von uns lautet: Bin ich bereit darauf, mein Amen zu sagen? Das ist hier das allerletzte Wort in unserem Text. Das allerletzte Wort in Römer 11. Das allerletzte Wort, mit dem dieser große, lehrmäßige Teil des Römerbriefs abgeschlossen wird. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und das ist die Frage. Bist du bereit? Bin ich bereit, mit meinem ganzen Leben Amen darauf zu sagen? Unser Leben soll der Ehre des Herrn dienen. Für ihn wollen wir da sein. Es kommt alles von ihm, es ist alles durch ihn erhalten, es ist alles für ihn bestimmt. Und wir wollen in diesen Lobchorus mit einstimmen. Weißt du, das ist das höchste Ziel, mit dem der Apostel diesen monumentalen Römerbrief geschrieben hat, geleitet durch den Heiligen Geist, mit dem er dieses Himalaya-Gebirge göttlicher Wahrheit in 11 Kapiteln vor uns entfaltet hat. Die schonungslose Analyse unserer menschlichen Situation. Und dagegen setzt Gott die strahlende Dynamik seines Evangeliums. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung aller, die daran glauben. Und dann in Kapitel 3 erfahren wir aufs Genaueste, wie das Evangelium funktioniert. Vom Vater erdacht, vom Sohn vollbracht, vom Heiligen Geist uns zu eigen gemacht. Wenn wir es im Glauben ergreifen dürfen und die sich retten lassen, die werden dann als Gottes Kinder adoptiert. Und dann beginnt der Heilige Geist eine lebenslange geistliche Frischzellenkur in unserem Leben. Und er verändert uns und er gestaltet uns in das Bild Christi hinein. Und es gibt keinen Hauch von Schönfärberei im Römerbrief, Kapitel 7. Da ist von Kämpfen die Rede, von Anfechtung, von Fallen und von Aufstehen. Das ist die Realität unseres Glaubenslebens. Aber wir werden gehalten. Kapitel 8, und denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und dann zum Schluss die Israel-Frage: Ist auf Gottes Verheißung wirklich 100% Verlass? Paulus beweist, ja, 100-mal ja. Gott erfüllt alle seine Verheißungen. Und selbst Israels Unglaube und Untreue können seinen Plan nicht zerstören. Niemals. Und am Ende sitzen wir dann alle in einem Boot, Judenchristen und Heidenchristen, und singen gemeinsam das Lied der Gnade von John Newton. O Gnade Gottes, wunderbar, du hast errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar war blind, jetzt sehe ich. Das ist Vers 32. Alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Und dann am Ende, ganz am Ende, in unseren Versen 33 bis 36 steht Paulus oben auf dem Gipfel. Und hier im Licht des Gipfelkreuzes will er dann nur eines noch tun: die Ehre unseres geliebten Herrn anbeten und ihn lobpreisen. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und jetzt bist du gefragt, ob du in dieses Amen einstimmen willst und ob du dich von dieser Sehnsucht anstecken lässt, die den Missionar David Brainerd schon in jungen Jahren angetrieben hat. Und am 2. Oktober 1740 schrieb er dann 29-jährig in sein Tagebuch: Oh, dass doch sein Reich in die Welt kommen möge. Oh, dass doch alle Menschen ihn lieben und ehren mögen, wie er wirklich ist. Oh, dass doch unser herrlicher Erlöser, der sich so für uns gequält hat, sich freuen möge. Herr Jesus Christus, das sei unser Wunsch, das soll unsere Sehnsucht sein, dass deine Ehre gerühmt wird. Und allmächtiger Vater, wir beten dich dafür an, dass du diesen genialen Heilsplan verwirklicht hast mitten in dieser Welt und dass du deinen eigenen Sohn gesandt hast zum Sühnopfer für unsere Schuld. Und wir danken dir, dass du deinen Weg gegangen bist bis hierher zu uns und dass du uns als deine Gemeinde in diesen großen Plan mit einbezogen hast. Und Herr, es ist unsere Sehnsucht, dass auch an uns in all unserer Unvollkommenheit doch die Engel deine Weisheit erkennen mögen und dass wir dich ehren, Herr, und dass jede Strophe, die wir singen, immer wieder in diesen Refrain münden möge: Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Herr, wir haben dich lieb und wir beten dich an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.